Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de.
Keep racing
auf meinsportpodcast.de.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Zoom, eurem Formel 1 Nachrichten Podcast und Vodcast von Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. und den Formel1.de YouTube-Kanal. Mein Name ist Kevin Scheuren, an meiner Seite heute mein Co-Moderator Ole Waschkau. Hallo Ole.
Aloha.
Und von Formel1.de, de.motorsport.com und motorsporttotal.com der Chefredakteur Christian Immervoll. Hallo Christian.
Hallo Kevin, hallo Ole.
Pickepackevolle Woche, kann man sagen. Viele Autos wurden vorgestellt. Mercedes, Alpine, Aston Martin und Williams und Haas hat noch die Lackierung vorgestellt. Also ich weiß gar nicht, wie wir das in einer halben Stunde alles irgendwie durchbekommen wollen. Aber ich glaube, wir fangen einfach mal mit ganz oben an, Christian. Mercedes, der neue F1 W12 E-Performance wurde vorgestellt. Und von all den Launches, die es so gab, und du hast dich ja letzte Woche in unserem regulären Starting Grid Podcast ordentlich drüber aufgeregt, fand ich den Launch noch insgesamt am besten.
Ja, es gab zwei halbwegs interessante Launches, finde ich. Der eine von Mercedes, der andere von Aston Martin. Gesehen haben ihn ja alle, also das muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Aber ja, so können Formel-1-Launches auch in der Zeit aussehen, meiner Meinung nach.
Wie gefällt dir das Auto, Ole?
Mir gefällt der Mercedes eigentlich sehr gut. Die großen Innovationen sind da ja nicht zu sehen. Es ist ja eher so eine Weiterentwicklung wie bei fast allen anderen auch. Die Lackierung ist so ein bisschen, ja, dieses Silber, was da durchschimmert mit den ganz, ganz minimalen paar AMGs hinten drauf, ist nicht so meins, aber ich muss sagen, dieses schwarze Design ist schon sehr cool. Ich habe neulich mal wieder den Mercedes in Silber gesehen von 2017, 2018 und ich habe mich erschrocken. Also das Schwarz ist schon cool. Ich mag auch diese roten Akzente. Also da ist schon viel Schönes dabei und insgesamt ist das auch natürlich auch wieder sehr, ein sehr schickes Auto. Was man von anderen nicht unbedingt behaupten kann.
Tatsächlich nicht. Aber was mir sehr, sehr imponiert hat, Christian, und du hast es ja auch schon gemeinsam mit Stefan Ehlen auf eurem YouTube-Kanal so ein bisschen durchdekliniert, ist die Art und Weise, wie Mercedes mit sich und der Formel 1 umgeht, muss man sagen. Also im Grunde genommen ist das Team, was sich in Österreich, würde man wahrscheinlich sagen, am wenigsten scheißt, was so das Geheimhalten angeht. Ich meine, klar, sie haben nicht alles verraten. Der Unterboden war noch nicht der es dann sein wird am Ende. Aber das, was James Allison und auch Toto Wolff gemacht haben, war schon verhältnismäßig offen. Ist das so einfach nur die breite Brust des Siegers und man weiß, da muss man erstmal ranrücken?
Ich würde da zwei Ebenen voneinander trennen, wie so oft. gibt's wahrscheinlich bald ins Phrasenschwein für jedes Mal, wenn ich das sage. Nee, aber man muss ja, glaube ich, auseinander dividieren. Einerseits, was ist für uns Fans interessant? Weil für uns ist es natürlich spannend, wenn die ein bisschen was erklären, wie sich gewisse technische Prioritäten vielleicht verschoben haben oder Ähnliches. Für die Konkurrenz ist das natürlich nicht spannend, ja, weil die machen ja eh das Gleiche. Die sind da technisch viel tiefer drin als wir. Für die wäre interessant gewesen, zum Beispiel der Bereich unmittelbar vor den Hinterrädern, wo man eben eingeschnitten hat vom Reglement her. Das hat man ja ganz bewusst nicht gezeigt. Die Bremsbelüftungen, das ist auch ein sehr relevanter Teil. Das sieht man auch bei keinem übrigens, nicht nur bei Mercedes nicht. Und Front- und Heckflügel sind mit Sicherheit andere drauf, mehrere andere drauf in Bahrain beim Testen dann, weil sie verschiedene ausprobieren werden. Von daher ist es sehr relativ und müßig. Man könnte jetzt diskutieren über die Bartsport, diese ganzen Flügelchen, die bei allen sehr viel komplexer geworden sind über den Winter, finde ich. Ist sehr beeindruckend, wie sich alles jetzt gerade dahin verlagert in der aerodynamischen Entwicklung. Auch bei den beim Packaging des Motors sieht man da und dort kleine und aber feine Unterschiede. Aber in Wahrheit reden wir da von Details, ja. Flügelchen bei Bartsports, ob die Luft jetzt einen halben Zentimeter weiter links oder rechts leiten, da bin ich nicht der Mann dafür, der sich kompetent genug fühlt, das genau zu erklären. Das Einzige, was spannend war, das war in einem anderen Technikzusammenhang, aber da kommen wir dann vielleicht bei Alpine noch dazu. Da haben wir vielleicht ein Technikdetail, was ganz interessant ist.
Insgesamt, Ole, noch ein Abschluss zu Mercedes. Ich persönlich hoffe ja, dass die leuchtende Bodenplatte spätestens in Singapur dann auch am Auto ist.
Ja, oder in Bahrain, das ist ja auch nachts. Also wäre schon cool. Würde was hergeben, optisch. Ich glaube, es ist ja auch erlaubt, also wüsste ich jetzt nicht, warum nicht. Und vielleicht ziehen dann ja auch die anderen Teams mal nach. Wir haben es ja bei Toro Rosso in der Vergangenheit so ein bisschen gesehen, als sie noch so hießen in Singapur, immer mit ihrem Lichtlein da unten. Aber es ist schon eine coole Sache. Also mal gucken, was uns in Bahrain dann erwartet.
Christian, du hast die perfekte Überleitung geliefert. Lass uns doch mal über Alpine sprechen. Das französische Traditionsteam, naja, Renault, aber Alpine, eine französische Automarke, sehr traditionsreich. Jetzt wieder in der Formel 1 oder erstmals in der Formel 1 mit Esteban Ocon und Fernando Alonso, der sich sehr quälen musste, um zu lächeln mit seinem noch ledierten Kiefer, muss man sagen. Also man hat schon deutlich gesehen, dass der sich hart anstrengen musste dafür. Den Launch fand ich sehr, sehr cringy, um mal dieses neuenglische Wort zu benutzen, also mit diesen Hologrammen. Vor allem Esteban Ocon wirkte ja ziemlich verloren, der lange Schlacks.
Das Auto, passt ja eigentlich ganz gut.
Es könnte seine Zukunft bei Alpine sein, als Hologramm im Endeffekt in Erinnerung zu bleiben. Das Auto generell, du hast gesagt, technische Details sind zu erkennen gewesen. Für mich auf den ersten Blick hat sich jetzt nicht super duper viel am Alpine verändert. Also hast du da genaueres?
Nee, geht mir ähnlich. Ich glaube, dass dieses Jahr generell bei allen Autos so das Einzige, wo ich das Gefühl habe, rund um die Airbox rum, zumindest aus einer Perspektive, das ist ja das nächste Problem, dass die alle digital nachretuschieren inzwischen. Aus der Frontalperspektive hatte ich das Gefühl, die Airbox und der Bereich dahinter ist ziemlich fett geraten beim aktuellen Alpine, was nicht unbedingt ein positives Zeichen wäre. Denn again sind die Ingenieure da natürlich viel schlauer als ich das bin, der sich da vor dem Foto sitzt und sagt, puh, das sieht aber dick aus. Also ja, es sind alles grundsätzliche Evolutionen. Überall wird an der Aerodynamik ein bisschen feingetuned, aber ich kann dir jetzt nicht sagen, ob der wirklich schnell sein wird oder nicht. Mein Bauchgefühl, und das ist wirklich nur ein Bauchgefühl, das ist irgendwie Alpine, die Kombination, die passt nicht so. Ich weiß nicht, also ich kann es dir nicht begründen, deswegen sage ich Bauchgefühl, aber ich glaube, das wird nichts. Oder zumindest nicht das, was sie sich erhoffen.
Ich bin auch ein bisschen skeptisch, Ole, was Alpine angeht. Auch da hat man mit De Meo, aber auch diesen verschiedenen anderen sportlichen Fixpunkten, Alain Prost hat man nicht gehabt, glaube ich, was ich sehr interessant fand übrigens. Obwohl das Auto, muss man sagen, das Blau, wenn man das Auto von oben sieht, Ole, ne, erinnert ein bisschen an den alten Prost, ne?
Ja, sicher. Das ist natürlich ein ähnliches Blau. Jetzt war Prost natürlich bis auf 97, wo es eigentlich leger wäre, rein technisch natürlich überhaupt nicht erfolgreich. Also da sollte man nicht anknüpfen. Ich würde mal widersprechen und sagen, das, was Renault sich da vorstellt, funktioniert an sich, weil es natürlich die Marke Renault so ein bisschen aus der Schusslinie nimmt, was schlechte Ergebnisse angeht, weil das war ja jetzt eher die letzten Jahre unterm Strich ein Trauerspiel, dass die große Marke Renault nicht ansatzweise um Siege oder die Weltmeisterschaft mitfahren konnte. Und wenn man natürlich jetzt so eine, ja, cool, ich weiß nicht, ob die Marke cool ist, aber zumindest so ein bisschen, man hat ein cooles Design und es ist so ein bisschen einfach was anderes. Es ist ja ein reines Gefühl, da können wir auch gleich bei Aston Martin noch zu. Dann macht es auch gar nichts, wenn man dann in der Konstrukteurs-WM wieder nur Fünfter wird vielleicht, wo Renault dann vielleicht größere Ansprüche hat. Also was das angeht, funktioniert es, glaube ich, für Renault ganz gut. Aber es gibt halt leider noch andere Teams in der Formel 1, die sicherlich auch gut gearbeitet haben, auch in den vergangenen Jahren. Und ich sehe es jetzt nicht so, dass Alpine jetzt plötzlich klarer Dritter in der WM-Wertung wird.
Ich möchte auch noch, Kevin, ein Wort zur Doppelspitze vielleicht sagen, weil Renault hat sich da ja neu aufgestellt mit Davide Brivio, der aus der MotoGP kommt, und Marcin Butkowski auf der anderen Seite. Das heißt, wenn man es zusammen oder wenn man es runterbrechen möchte, soll sich Butkowski drum kümmern, dass das Auto technisch entwickelt wird, die Leitung in der Fabrik so ein bisschen, und Brivio wird so eine Art Rennleiter sein. Das heißt, das, was Binotto ja alles vereint hat, hat man hier bewusst gesplittet. Grundsätzlich wahrscheinlich nicht die schlechteste Idee. Bei Williams haben wir heute ja gerade Launch gehabt, die machen das ja ähnlich. Heute, wir sprechen am Freitag übrigens. Aber wenn man sich überlegt, so die letzten Jahre, die Doppelspitzen in der Formel 1, mir fällt keiner ein, die erfolgreich war, um ganz ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, ob das am Konzept Doppelspitze liegt oder an den jeweils involvierten handelnden Personen. Aber mir fällt keiner ein, die erfolgreich war. Also zum Beispiel Boullier Und wer war der zweite Mann eigentlich? Jonathan Neal bei McLaren, das ist alles in die Hosen gegangen. Davor auch nicht zum durchschlagenden Erfolg gekommen, Berger Tyson bei BMW. Das werden wir die beiden, falls sie zuhören, jetzt rumnehmen. Aber Weltmeister sind sie auch nicht geworden. Also ich habe keinen, mir fällt keine Doppelspitze ein, wo man sagt, wow, das war super erfolgreich.
Hauk und
auch McLaren hat ja wieder zurückgerüstet sozusagen auf sehr konventionelle Hierarchien.
Norbert Hauk und Ron Dennis vielleicht die letzte Doppelspitze, die funktioniert hat.
Ja, wobei das ist ja eigentlich keine Doppelspitze gewesen, sondern der eine war halt Chassis, der andere Motor. Das ist ja wieder eine andere Situation.
Ja, ich weiß nicht. Ich bin bei Alpine auch sehr, sehr vorsichtig. Die Rolle der Fahrer wird natürlich auch interessant sein. Fernando Alonso, man ist ja überzeugt davon, Christian, dass Fernando Alonso fit sein wird, wenn es drauf ankommt. Wie gesagt, also wenn man sich diese Bilder angesehen hat, er war ja nicht anwesend, das war ja auch angekündigt, aber er wurde halt am Ende eingeblendet und also ich stelle mir das sehr, sehr sportlich vor, mit einem noch sehr ledierten Kiefer in einem Auto zu sitzen, was großen Vibrationen ausgesetzt ist. Du bist der Meinung, dass das alles funktionieren wird? Du nimmst denen das ab? Oder Daniel Kwiat als Testfahrer wäre natürlich einer, den man direkt mal an den ersten Rennen ins Auto setzen könnte, falls Fernando nicht fit ist, wo man weiß, der wird auf jeden Fall halbwegs gute Leistung zeigen können.
Ja, der wird schon fahren können, ja. Selbst wenn ihm der Kiefer wehtut, dann tut er halt weh. Aber das bremst ihn ja nicht zwingend, glaube ich. Wobei seit Pascal Wehrlein kann man sich nicht ganz sicher sein bei solchen Geschichten. Aber ich glaube nicht, dass das ein großes Problem ist. Ich stelle mir eher grundsätzlich die Frage, Alonso war jetzt 2 Jahre, glaube ich, waren es, oder? War weg von der Formel 1. Ist auch nicht mehr der Jüngste und hat schon sehr, sehr, sehr lange keine Rennen mehr gewonnen. Ob Fernando Alonso noch auf dem Höhepunkt seiner Karriere ist, das wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Weil keine Frage dran, dass das ein außergewöhnlicher Rennfahrer war und immer noch ist. Aber ob es nach wie vor reicht zu den allerbesten oder ob vielleicht da 1-2% Performance abhanden gekommen sind, das, glaube ich, kann momentan keiner ganz 100% seriös beantworten. Und der zweite Fahrer, Esteban Ocon, der hat jetzt gegen Daniel Ricciardo auch nicht so killer ausgesehen im vergangenen Jahr. Also ich glaube, dass auch die Fahrerpaarung zumindest keine besondere Stärke von Alpine ist. Ich würde nicht sagen, dass es eine Schwäche ist, aber eine besondere Stärke im Vergleich zu zum Beispiel Ferrari oder auch Red Bull oder so ist es nicht.
Schauen wir auf ein weiteres Fahrerduo in einem sehr, sehr interessanten Auto, wie ich finde, Ole. Aston Martin mit Lance Stroll und Sebastian Vettel. Beide waren beim Friseur vor der Saison, also man hat sich was ausgedacht. Man ist schnittig unterwegs bei Aston Martin. Ich finde den Wagen, muss ich sagen, ziemlich gelungen vom Design her. Jetzt haben wir alle gedacht vorher, oh, wie viel Pink kommt rein wegen BWT. So viel ist es nicht, aber die Akzentuierung gefällt mir. Also ich finde, dieses Grün steht der Formel 1, Ole.
Ja, auf jeden Fall. Es ist sehr schmuckes Design. Ich finde, das ist dann auch richtig akzentuiert mit dem Pink. Und auch natürlich, das Pink taucht ja nochmal so auf Sebastian Vettels Helm dann auf, was ich dann eher gewöhnungsbedürftig finde, muss ich sagen. Aber so an sich ist es ein sehr schickes Auto und sieht auch sehr schnell aus. Und wollte gerade darauf hinaus, darauf kommt, was ich eben gesagt habe, es macht, wie viel Image eigentlich ausmacht, weil ich habe dieses Auto gesehen und dachte ich, ach klar, das gewinnt dieses Jahr Rennen. Rational weiß ich, wird schwierig. Aber einfach dadurch, dass es Aston Martin ist, ist es grün, es ist ja auch doch eher das einzige Auto, was neues, wirklich neu ist. Also es ist natürlich immer noch sehr an den Mercedes angelehnt, aber im Vergleich zum letzten Jahr, wenn man das gegenüberstellt, auch wenn das zwei komplett verschiedene Farben sind, es ist ein Unterschied und ein bisschen mehr als eine Weiterentwicklung, würde ich sagen. Und sieht auf jeden Fall schnittig und gut aus und schnell. Und ich glaube, dass die eine Rolle spielen werden können, gerade mit Sebastian Vettel, aber auch mit Lance Stroll. Da bin ich mir sehr sicher.
Also Christian, gib meine Rechnung mit AMR 21 durch 2 ist 10,5, aufgerundet 11. AMR steht für A Mercedes Racing Car. Ist natürlich das W, also kann W11 nicht, ist nicht das letztjährige Mercedes-Auto diesmal.
Naja, also naturgemäß irgendwie schon, weil letztes Jahr, und das ist ja das Auto, auf dem das basiert, das war ein rosa Mercedes, daran hat sich nichts geändert. Klar, die Aerodynamik ist individuell gemacht, sieht aber auch sehr, sehr ähnlich aus, muss man ehrlicherweise sagen, weil Racing Point hat ja, also das heutige Aston Martin Team Racing Point hat ja vor 1,5 Jahren, glaube ich, war das ungefähr, auch diese Grundsatzentscheidung getroffen, wir kopieren den Mercedes, wie auch immer, also ja, haben wir ja zu Tode diskutiert. Und vor allem, und das war mit dieser Entscheidung, hat man sich vor allem entschieden, von der Philosophie halt zu wechseln, was das Rake, also den Anstellwinkel betrifft. Also sprich, ein Auto steht ja, wenn das in die Richtung fährt, so im Wind, und da ist halt ein Red Bull eher so und ein Mercedes eher so steil. Ja? Also der Red Bull steht da wesentlich steiler drin. Racing Point oder Aston Martin ist jetzt auch auf eine flachere Version gegangen. Und das ist halt ein komplett anderes grundsätzliches technisches Konzept. Und da bin ich sehr gespannt, ob das vielleicht Sebastian Vettel hilft, wieder besser zurechtzukommen und sein Talent besser zu entfalten, weil er hat jetzt zwei Faktoren, die helfen könnten, dieses wirklich völlig andere technische Konzept, was einem fast liegen kann oder auch nicht, das werden wir, glaube ich, sehen. Mein Gefühl ist, dass es ihm eher liegt, besser als das bei Ferrari zuletzt. Und halt, er hat einen Mercedes-Motor jetzt drin. Also ich glaube, das könnte schon ganz gut passen. Aber sind wir wieder sehr bei Bauchgefühl. Absolut. Übrigens ist mir eingefallen, am Ende müssen wir noch was bei Alpine ergänzen.
Ja,
habe ich vergessen.
Dann mach's doch jetzt. Schmeißen wir jetzt noch rein.
Dann können wir es auch jetzt vielleicht kurz machen. Und zwar ist denen eine kleine Panne passiert, schon im Oktober, aber erstmal hat es keiner gemerkt. Und zwar bei Pressefotos, die veröffentlicht wurden von einem Besuch von Fernando Alonso bei der Motorenfabrik in Viry, hat man im Hintergrund gesehen den Prüfstand. Und auf diesem Foto, Kollegen von mir vom Motorsport Network haben das dann reingezoomt, und auf diesem Foto kann man erkennen, dass auf dem Prüfstandsmotor der Kompressor und der Turbo vorne und hinten unterteilt sind und nicht in einem Stück angeflanscht auf einer Seite des Motors. Das heißt, da experimentiert Renault Alpine gerade mit dem gleichen Konzept, wie es Mercedes pioniert eingeführt hat in der Formel 1, wie es Honda auch seit dem letzten größeren Update des Motors macht und wie es Ferrari ab 2022 machen wird. Und entweder war es Bob White oder Remy Taffin, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, einer von den beiden Motoren-Spezialisten wurde angesprochen von einem meiner Kollegen dann auf dieses Foto und hat dann gesagt einfach, ja, okay, we admit it, wir geben es zu, wir probieren damit gerade. Also das wird wohl in Zukunft passieren bei Alpine dann. Das habe ich fast vergessen zu erzählen, ist eine schöne kleine Anekdote, finde ich.
Schön, wenn es solche Pannen in der perfekten Welt der Formel 1 doch noch gibt, ne? Vielleicht war es ja gar absolut. Keine Panne, vielleicht war es ja extra, damit die Leute sehen, Renault kommt, die 1000.
Ja, oder damit sie glauben, die machen das jetzt und haben schon was ganz anderes im Köcheln, kann genau. Natürlich auch sein. Ich glaube, keine Panne.
Wahrscheinlich.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert. Von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Kommen wir zum nächsten Auto, was vorgestellt worden ist. Williams. Ganz frisch, heute am Freitag wurde der neue Williams vorgestellt, Ole. Und als ich das Auto gesehen habe, musste ich erstmal meine Augen reiben, weil ich dachte so, okay, was ist das jetzt? Also durfte da irgendein Kreativer bei F1 2020 bei MyTeam so ein Auto designen und dann da hinstellen und sagen, hier, das ist das Auto, was wir fahren dieses Jahr. Je länger ich das sehe, und es gab auch ein kleines Promo-Video, mein Lieblingszitat übrigens von George Russell, it's the start of a new beginning. Also wenn das jetzt der Start eines neuen Anfangs ist, dann bin ich sehr gespannt, wo das bei Williams hingeht. Eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass it's a new beginning. Wenn das jetzt das wird ein bisschen eng dann. Aber je länger ich das Auto angucke und je mehr Details man dann sieht, ich finde es eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Weil es mal ein Design ist, der Rest ist so Corporate Identity und das ist jetzt mal wirklich was ganz anderes.
Ja, ich finde es furchtbar, muss ich sagen. Also, ich stimme dir zu, es ist ein Design. Punkt. Aber ich finde, klar, es ist auch nicht Corporate Identity, so wie Aston Martin, klar, British Racing Green und so weiter und so fort. Aber es sieht furchtbar aus. Dieses, ja, ganz schlimm, finde ich. Also, alles daran. Dieses Gelb mit dem Blau kombiniert und das Weiß, was da noch drin ist und diese verschiedenen Blautöne und die Schraffierung an der Seite und so, finde ich, also sieht so aus wie ein Hinterbänkler aus den 90er Jahren, muss ich sagen.
Ich habe mit meinen Kollegen vorhin geflaxt, Ole, ich sehe es nämlich genauso wie du. Und ich habe gesagt, erinnert ihr euch noch bei Grand Prix 2 früher, Da konnte man doch mit Bitmaps so die eigenen Lackierungen gestalten. Für mich sieht das so aus, als hättest du einem 10-Jährigen so ein Bitmap in die Hand gegeben und der hat dann halt irgendwie sein Formel-1-Auto-Design. Aber das ist natürlich subjektive Geschmackssache. Ich habe, Ole, und dann Entschuldigung für die Unterbrechung, ich habe eine Theorie dazu, warum das passiert ist. Weil Williams, ich komme gerade taufrisch aus der Pressekonferenz, die eine Stunde gedauert hat mit den Teammanagern und mit den Fahrern. Und da wurde das natürlich auch thematisiert, die Lackierung und wie sie zustande gekommen ist. Und was ich ganz interessant finde, Williams möchte uns ja verklickern, die haben ja den Drehtag, den Filmtag ohne Lackierung gemacht, vor ein paar Tagen. Das ist ja schon ein paar Tage her. Es kann mir ja keiner erzählen, dass das geplant ist, ja, dass du einen Filmtag, wo es nur darum geht, deine Sponsoren für TV-Stationen und so weiter in Szene zu setzen, dass du den ohne Lackierung machst. Also es kann nicht geplant sein, ist völlig ausgeschlossen. Was da passiert ist, das ist meine Theorie, dass man geglaubt hat, man wird sich mit BWT einig. Und dass man da schon sehr, sehr weit war, dann, wir wissen ja, dieser Deal ist last minute geplatzt und plötzlich wurden diese eigentlich gelben Streifen am Aston noch umgefärbt in pinke Streifen. Das hat sogar, glaube ich, die Präsentationsgestaltung beim Aston noch ein bisschen verzögert, soweit ich informiert bin. Und Williams hat halt plötzlich keine Lackierung mehr gehabt und dann ist dieses Ding rausgekommen. Also seine Theorie, ich kann es jetzt nicht verifizieren, aber das sieht schon sehr danach aus für mich.
Also ich möchte jetzt mal wieder pro Williams argumentieren. Ich finde es eigentlich sehr schön, wenn man die Argumentation des Teams folgen will. Und dieses Promo-Video wird man ja nicht erst gestern gedreht haben, sondern das wird ja schon ein bisschen länger irgendwo stehen. Man hat ja auch leider einen Leak gehabt. Eigentlich wollte man ja eine Augmented Reality-Präsentation machen für die Fans in der App. Die wurde gehackt, kam natürlich alles Feuer raus, wie das halt so ist, Panne.
Kann man aber trotzdem sehen, ich weiß nicht, ob ihr das schon gemerkt habt, Kevin Claude Russell hat es gezeigt auf seinem Twitter-Account dann in einem Video.
Na gut, ich finde es ganz nett mit diesem traditionellen Gelb, was halt bei Williams bei den erfolgreichen Autos auch drin war. Bei Nigel Mansells Auto damals war Gelb mit drin. Das, um das Ganze positiv zu drehen. Ich finde das Design, und da kommen wir gleich noch zu Haas, dynamisch. Es ist gewöhnungsbedürftig und es sieht aus, als ob das jemand einfach selber gemalt hätte. Aber eine andere Theorie ist ja, und Rich Energy und Williams Story positioniert sich ja extrem Richtung Williams. Das kann natürlich alles PR-Masche sein. Ich finde diesen Aspekt, dass man dieses Williams W ganz, ganz leicht noch sieht in diesen Schraffierungen. Es hat so ein bisschen was von der Jalousie, die zugemacht wird irgendwann. Also ich habe das Gefühl, dass halt immer mehr das Williams-Ding rausgezogen wird und dass was Neues entsteht, um das einfach mal positiv zu drehen. Ja, und ich glaube an Williams, ich glaube daran, dass die einen Schritt nach vorne machen werden und mein Gott, also wenn dieses Auto in der Lage sein wird, hoffentlich schneller zu fahren und erfolgreicher zu fahren, dann gerne. Ich finde es nicht so schlimm. Ich sehe es wie Norman Fischer. Ja, es ist ein bisschen, ist mal was anderes. Es ist halt mal ein Design. Vielleicht wird es ja sogar in den nächsten Jahren noch weitere Teams geben, die was anderes probieren als immer nur dasselbe. Das macht Haas auch. Und das war natürlich der große Aufreger dieser Woche. Uralkali, Haas F1 Team. Das amerikanische Team, das jetzt eigentlich einem Russen gehört, also um es ganz einfach mal so ganz dick aufzutragen. Eigentlich hat das Uralkali-Logo nicht die Farben weiß und blau, sondern rot und grün.
Muss ich reinfragen, Kevin, das ist nicht mehr korrekt, was du sagst, weil die haben gerade eine Pressemitteilung rausgegeben, dass sie ihr Logo geändert haben. Also das Logo ist jetzt tatsächlich in den Farben des Autos.
Na, guck mal, perfekt. Das hat man ja noch ganz schnell gemacht. Sehr gut, weil jetzt kann man auch der WADA sagen, Leute, das ist alles Sponsoring. Das hat nichts damit zu tun, dass wir das Verbot der russischen Flagge umgehen wollen. Ole, du kennst dich ja aus mit Russland. ja, wie hast du das denn aufgenommen, als du den Russen-Bomber von Mick Schumacher gesehen hast?
Ich fand es sehr lustig, muss ich sagen. Wobei mein Gedankengang nicht war, dass sie das umgehen mit der dass sie die russische Flagge nicht benutzen dürfen. Das ist ja dann letztendlich nur TV-Grafiken oder sowas. Sondern das ist halt, ich nenne es mal russische Bodenständigkeit und Bescheidenheit. Also das ist halt typisch für Russen halt schönes Geklotze einfach. So, das gehört jetzt dem Russen, also kommt da die russische Flagge drauf. Damit wir auch jedem zeigen, das gehört einem Russen. So, das ist wie die Russen da in Russland mit die Reichen mit ihren dicken Mercedes und Klunkern rumfahren, so ist es hier halt auch. So. Und das finde ich fast schon sympathisch. Ich finde halt, also bei Haas, weiß ich nicht, da muss man jegliche Würde verloren haben, habe ich so das Gefühl, um zu sagen, ja, komm, mach. mach bitte einfach. Dann sitzt ja auch noch der Sohn da drin. Das russische Nationalteam mit einem deutschen Fahrer, also ein Russe, ein Amerikaner und ein Deutscher gehen in eine Bar, so nach dem Motto. Mehrweltkriegs-Analogien kriegst sonst nur die Sun hin, wenn Deutscher gegen England spielt, glaube ich. Also sehr schön, mein persönliches Lieblingsauto, und ich wünsche Mick Schumacher sehr viel Selbstbewusstsein, sich in dieses Auto zu setzen.
Ja, es ist eine interessante Situation, die sich bei Haas natürlich dadurch jetzt ergibt. Wir hatten ja letztes Jahr im Podcast, oder ich hatte ja immer mal wieder so ein bisschen geflaxt, Dimitri Mazepin kommt, übernimmt das Team, das heißt Russian Time, und dann ist alles wieder ganz normal, und das ist jetzt irgendwie ein bisschen schneller der Fall. Christian, du hast Mick Schumacher und Nikita Mazepin, aber auch Günther Steiner in den Pressekonferenzen erlebt. Es hat ja einen riesen Aufschrei schon fast gegeben. Witzigerweise besonders aus der deutschen Formel 1 Bubble bei Twitter und bei Facebook, wo man lesen konnte, und auch aus der britischen, warum auch immer, die sich ja sehr aufgeregt haben darüber, dass dieses Auto so aussieht, wie es aussieht. Wie haben die Teamoberen und die Fahrer auf sowas reagiert, wenn sie danach gefragt worden sind?
Naja, die haben halt ziemlich ausweichend reagiert. Also ich habe Günther Steiner darauf angesprochen und habe gesagt, Günther, also da sieht man doch die russische Flagge, oder? Dann hat er gesagt, du siehst die. Also da nicht die russische Flagge drin zu sehen, finde ich schon sehr kreativ. Man windet sich da natürlich ein bisschen drum. Es gibt auch, das habe ich mit einem Kollegen besprochen, eine Theorie, warum wir glauben, dass die das so machen. Unser Verdacht ist, dass es gar nicht darum geht, dass man irgendwie an die westliche Welt sozusagen ein Signal setzen möchte mit dieser russischen Flagge, sondern ganz im Gegenteil in Richtung Putin. Weil jetzt stell dir vor, bei Olympia überall sind gerade keine russischen Athleten am Start, und dann kommt vielleicht irgendwann mal ein Assistent oder wer auch immer zum Herrn Präsidenten in den Kreml, oder ich weiß nicht, wo er sein Büro hat, und sagt, schau mal, Mr. President, oder wie auch immer man das halt ausspricht im Osten. Es gibt da ein Formel-1-Team, Formel 1, ganz cool, wir haben ja da diese Rennstrecke in Sochi mal gebaut, und die fahren jetzt mit unseren Flaggen, trotz Verbot. Und wenn Putin dann sagt, das finde ich geil, dann hast du innerhalb von Minuten Banken, Investoren aus Russland versammelt, um dieses Team vielleicht zu kaufen. Also das ist unsere Theorie dazu, dass das ein Signal von Mazepin ist, nicht weil er selbst sein Land vergisst, sondern dass das ein Signal in Richtung Putin ist, um hier was zu mobilisieren vielleicht.
Mick Schumacher musste sich ja auch noch Vorwürfen Vorwürfen aussetzen, dass er sich nicht genug positioniert hat im Kampf gegen Rassismus und Ungleichheit, Christian. Auch das sicherlich wieder so ein Fall von Social-Media-Übertreibung, genauso wie es vielleicht der Fall ist beim Haas, bei der Haas-Lackierung. Kann ich mich selber auch nicht von außen nehmen. Wie hast du die Reaktion von Mick empfunden? Weil ich finde auch da, zumindest das, was ich gelesen habe bei euch auf den Portalen, da kommt langsam eine Entwicklung zustande.
Ja, ich finde, dass Mick ein bisschen lockerer wird generell, langsam. Aber natürlich merkst du gerade bei so heiklen Themen, wie jetzt diese Rassismusgeschichte oder so, da wollte er halt einfach nichts dazu sagen. Und aus diesem Nichts-Sagen ist dann durch ein paar Mal Übersetzen und ein paar Mal auf anderen Webseiten halt aufgegriffen, ist dann irgendwie was geworden, was er eigentlich nie so bezwecken wollte, glaube ich. Von daher, ja, hat er gut drauf reagiert. Aber viel, viel kritischer war ja Mazepin. Ja, der hat sich ja im richtigen Kreuzverhör ausgesetzt gesehen. Ich weiß nicht, ob ich dir zu früh schon vom Mick weggehe, aber das war phänomenal. Der ist 12 Minuten lang, hat er nur Fragen dazu bekommen. Eine ganz wichtige Frage habe ich gestellt, finde ich, ohne dass ich mir selbst dafür auf die Schulter klopfen möchte. Ich habe ihn gefragt, hast du dich eigentlich bei der Mädel mal entschuldigt? Und da hat er darauf geantwortet, das sei eine Privatangelegenheit und die möchte nicht in die Öffentlichkeit ziehen. Das war so der einzige Punkt, wo ich finde, dass er nicht wahnsinnig klug und vernünftig geantwortet hat. Ansonsten hat er wirklich sehr gut und einsichtig sich gezeigt und eigentlich genau die richtigen Antworten gegeben, die man von ihm erwarten würde bei so einem Thema. Ob das jetzt einstudiert war oder ob das ehrlich war, das sei mal dahingestellt. Das wage ich nicht zu beurteilen, aber das, was er gesagt hat, war in Ordnung. Und wir haben es ja schon öfter thematisiert. Ich glaube, da muss man irgendwann dann auch mal einen Strich drunter ziehen und ihn jetzt messen, wie er sich jetzt präsentiert.
Ein letztes kurzes Thema noch, Ole, dann sind wir auch schon durch für heute. RTL hat bekannt gegeben, welche vier Rennen sie zeigen werden im Free-TV. Das ist der große Preis von der Emilia-Romagna in Imola, den großen Preis von Spanien in Barcelona, dann der große Preis von Italien in Monza und der große Preis von Sao Paulo in Sao Paulo. Für dich eine gute Wahl?
Nee. also Monza, Sao Paulo, verstehe ich. Ich verstehe auch vielleicht sogar noch Imola, wegen unserem Michael damals natürlich. Das ist auch ein schöner, ist ja der klassische Europastart so ein bisschen. Um so April, so um Ostern herum und sowas, wie es früher mal war, verstehe ich. Barcelona verstehe ich nicht. Also das, vielleicht hat man da evaluiert und festgestellt, Mensch, Barcelona gucken immer viele, warum auch immer. Aber Barcelona ist ein unfassbar langweiliges Rennen. Schon immer gewesen. Und was ich auch nicht verstanden habe, Imola ist im April und Barcelona ist dann schon ein paar Wochen später im Mai und dann geht es erst im September weiter. Also da finde ich, hätte man eins von den Sommerrennen noch nehmen können. Vielleicht sogar Kanada, das hatte, glaube ich, immer ganz gute Quoten. Oder was weiß ich, Baku oder meinetwegen auch Le Castellet, keine Ahnung. Ist jetzt auch nicht die beste Wahl. Also das habe ich nicht verstanden. Und Imola ist natürlich, wenn man es, also das hat einen historischen Wert, aber renntechnisch ging da ja auch nie wirklich viel, was wir ja im letzten Jahr auch gesehen haben. Und ja, also bin da so ein bisschen zwiegespalten, aber es ist natürlich schon eine gute Sache, dass RTL dabei ist. Vier Rennen sind natürlich wenig. Wenn man die dann so merkwürdig legt, verstehe ich es nicht so richtig. Aber wahrscheinlich haben sie sich da was bei denen gedacht.
Die Frage ist natürlich auch, ob die überhaupt wählen konnten.
Ja, das ist richtig.
Wissen wir nicht.
Lanigen wäre ja gewesen, man nimmt Monaco. Aber vielleicht ging das auch nicht. Ist auch nicht das spannendste Rennen, aber da gucken halt viele Leute. Klar, sagt vielleicht Sky dann, das möchten wir senden, nur werden sich dann halt nicht die Leute in Sky-Abo holen, die sonst auf RTL den Monaco Grand Prix geguckt haben. Also kennen die Einzelheiten des Deals nicht, ob die sich das aussuchen können oder nicht. Wenn sie sich es haben aussuchen können, dann ist die Wahl eher mau. Monza, verstehe ich, macht Sinn. Man hätte natürlich auch Belgien nehmen können, weil das Michael Schumacher-Debüt dann 30 Jahre her ist, dieses Jahr. Aber gut, immerhin gibt es zumindest vier Rennen im Free-TV.
Ja, ich denke, es ist auch ein bisschen so die Wahl Corona-mäßig, was möglich gewesen ist. Wenn man wirklich das eigene Team vor Ort schicken will, dann ist natürlich Spanien, Italien, gut, ein Abendrennen ist drin, also musste drin sein, finde ich. Da ist Brasilien auch eine gute Wahl. Ja, sehe es aber insgesamt wie du, ist ja noch ein größerer Deal gewesen, TV Now, jetzt auch bei Sky Q. Also ich meine, wir wissen es nicht, wie es da aufgeteilt worden ist. Gut ist, dass die Formel 1 im Free-TV zu sehen ist, aber weitere Anekdoten dazu, wie sich die Fernsehlandschaft entwickelt hat, da empfehle ich euch den letztwöchigen Starting Grid Podcast mit Christian Nimmervoll, mir und Marc Surer, wo wir so ein bisschen das analysiert haben, wie sich das Pay-TV so entwickelt hat. Ja, und da hatten wir auch so darüber gesprochen, wie viele Rennen müssen es denn mal irgendwann werden im Free-TV, damit sich das auch wirklich alles lohnt. Ihr abonniert den Podcast Starting Grid, egal wo ihr Podcasts hört. Ihr abonniert jetzt sofort den YouTube-Kanal von Formel1.de, drückt auf die Glocke, irgendwo hier, da unten wird es sein. Und dann kriegt ihr da auch immer die neuesten Videos direkt per Alert in euer Mail-Postfach geschickt. Vielen Dank heute fürs Zuschauen, Zuhören und fürs Mitmachen an Christian Nimmervoll.
Bitte gerne.
Formel 1 Insight mit Christian Nimmervoll ist seine Facebook-Seite. Die müsst ihr auch direkt mal liken. Und das letzte Wort hat wie immer Ole Waschkau. Mein Name ist Kevin Scheuren. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir haben die neuen Autos, die neuen Designs gut beleuchtet und ihr seid da jetzt so ein bisschen mehr im Bilde. Nächstes Wochenende sind dann ja schon Testfahrten. Auch darüber werden wir natürlich hier wieder sprechen. Würde ich mich sehr darauf freuen. Und bis dann gilt natürlich wie bei nur eins, keep racing.
Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de.
Keep racing
auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.